Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des ETCG Podcasts mit dem heutigen Thema die Europameisterschaft 2014 in Amsterdam. Dabei bin ich natürlich als Moderator, der Claudio, und ansonsten habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das eine ist der Eugen Heid.
Hallo.
Und das andere ist der Merlin Schumacher.
Servus.
Zwei erfolgreiche deutschsprachige Spieler auf der Europameisterschaft, also sicher ein paar der erfolgreichsten. Eugen, könntest du dich noch ein wenig vorstellen für alle Leute, die dich noch nicht kennen?
Also mein Name ist Eugen Heid, ich wohne in Bad Homburg, das ist eine Stadt in der Nähe von Frankfurt und ich bin 20 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung.
Super, Merlin?
Jo, mein Name ist Merlin Schumacher und ich wohne derzeit in Dortmund, habe vorher in München gewohnt und ich spiele seit dem allerersten Yugi-Starter-Deck auf Deutsch Yugi und studiere zurzeit BWL.
Okay, also fleißige Azubis sozusagen.
Ganz genau.
Die einen studieren, die anderen machen eine Lehre oder was weiß ich. Wie seid ihr überhaupt zu Yu-Gi-Oh! Gekommen?
Also bei mir war das eindeutig die Fernsehserie. Ich habe damals die Fernsehserie so immer mittags auf RTL 2 nach Dragon Ball geguckt. Und irgendwie hat es dann jeder so gespielt und ich habe das auch gespielt. Und es gab noch Zeiten, wo ich mit weißen Drachen auf meinem Schulhof um mich geschmissen habe.
Ja, bei mir war das so, dass bei mir mal zwei Cousins zu Besuch kamen und der eine hatte ein Yugi-Starter-Deck und der andere ein Kaiba-Starter-Deck. Und dann bin ich halt so auf die Karten gekommen. Die haben mir das dann so ein bisschen erklärt, damals.
Für welches Deck hast du dich entschieden?
Für das Kaiba-Deck, weil Jawohl. Der weiße Drache stärker war.
Niemals! Yugi-Starter-Deck hat Zeit-Event gewonnen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist so lustig. Bei mir war es ja auch mit Starterdecks, weil ein Freund von mir Starterdecks besorgt hatte und er wollte natürlich nicht allein spielen. Dann habe ich jetzt ein Starter gehabt und er hat drei Starter gehabt, weil er hat das Jungle-Starter auch noch gehabt und dann noch das Pegasus-Starterdeck. Und du sitzt halt so da und hast halt Kaiba, ja, weiße Drachen. Und dann ist es halt immer darum gegangen, ich möchte ihn besiegen irgendwie mit weniger Karten. Das heißt, du musst herausfinden, welche Karten sind besser. Mhm. Und dann ist halt so dahin gegangen, aber... Das heißt, einmal über die Serie und einmal direkt über die Karten.
Genau.
Ansonsten, was besonders zu erwähnen war, das war eigentlich die größte Europameisterschaft bis jetzt mit über 1000 Spielern. Also wundert mich immer, wie Konami das schafft, so hohe Spielerzahlen zu haben. Aber okay. wie war eure Anreise?
Also meine Anreise war relativ chillig, weil Amsterdam ja nur 240 Kilometer von Dortmund weg ist. Ich bin dann mit dem Fernbus hingefahren. Ich wollte eigentlich mit dem Auto mit ein paar Kollegen fahren, aber die haben dann irgendwie letzte Minute alle abgesagt und im Endeffekt bin ich mit einem Freund zusammen Fernbus gefahren und habe da ungefähr 3 Stunden im Bus verbracht und das war eigentlich echt entspannt.
Ja, wir sind halt mit dem Auto gefahren. Am Freitag Mittag hin, am Sonntagabend zurück, weil unser Fahrer am Freitag und Montag arbeiten musste. Aber an sich war die Fahrt relativ entspannt.
Ne, sehr praktisch. Also wenn man nicht selbst fährt, also ich weiß nur, dass wenn man selbst fährt und dann auf irgendein Turnier geht, dann tut das deine Performance schon stark beeinträchtigen,
ja.
Dich halt beim Fahren so konzentrieren musst und dann, ja.
Das kommt aber auch immer darauf an, wie man es plant. Wenn man schon am Donnerstag hinfährt, dann ist es eigentlich okay. Dann haben wir ja noch einen Tag Puffer zur Entspannung.
Ja, das sollte dann reichen. Aber war es sozusagen sehr nahe für euch, Amsterdam?
Genau.
Ja, schon.
Ich fand auch die Location super gewählt. Also die Location an sich war echt super, auch vom Hauptbahnhof super erreichbar. Nur das Hotel, was Konami für die Judges zur Verfügung gestellt hat, war ein bisschen am Ende der Welt. Wir haben da immer so 37 Minuten gebraucht jeden Morgen. Haben das mal einfach genau gemessen.
Ja, es war circa eine halbe Stunde entfernt mit Metro und dann halt eine Station, damit diese Tram fahren.
Ja.
Aber die Location ist schon cool, weil da werden auch riesengroße Magic-Turniere dort veranstaltet. Also das. Und es ist auch schön, weil du kannst einfach so rausschauen.
Ja, und auch mit den mehreren Stockwerken, so. War echt schön.
Und das, was es auch diesmal gab, war dieses coole Livestreaming. Also ich weiß nicht, ob ihr. Also Merlin wird sicher den Livestream mitverfolgt haben beim Finale dann. Aber es hat echt cool ausgeschaut, muss ich sagen.
Ja, mich hat witzigerweise der Lugi Zöschk aus Innsbruck mal angeschrieben während dem Turnier, weil ich ja Internet hatte, und hat gesagt, er sieht mich jetzt gerade auf dem Livestream und ich soll mal winken. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass es da auch Kameras gab, die unten auf die Halle gerichtet waren. Und dann habe ich mich auf den Tisch gestellt, gewunken, und der hat sich brutal gefreut, weil er es gesehen hat.
Das wusste ich gar nicht. Boah.
Das war richtig, also so, auch wenn du nicht gerade ein Feature hattest oder irgendwo in einer besonderen Stelle von der Halle warst, da gab es Kameras in der ersten Etage, die runtergefilmt haben.
Und sonst, was sagt ihr so allgemein zu Amsterdam als Stadt? Also nicht nur als Yu-Gi-Oh! Austragungsort jetzt?
Ja, nur ich war da jetzt ja schon ein paar Mal und ich finde es immer wieder ziemlich geil. Also ich bin auch so eher so der Party-Mensch. Ich gehe gern feiern, gehe gern auch mal was trinken, auch gern mal in den Club und so. Und dafür ist Amsterdam echt prädestiniert. Das ist super, da kann man alles machen. Und mal abgesehen von diversen Sachen, die man in Amsterdam noch zusätzlich kann, ist es halt einfach eine große europäische Partystadt.
Ja, ich wollte nur was sagen. Nee, also ich war da auch vorher schon zwei, dreimal und das hat mir auch immer gefallen. Aber jetzt halt während der EM hatten wir nicht viel Zeit. Und die Mal davor war ich halt nicht fürs Party machen da, sondern mit den Eltern zum Tourismus und ist auf jeden Fall ganz interessant.
Ja, es ist mir so eine schöne Altstadt, weil nachdem die
Ja.
Stadt so am Meer und so eine Handelsstadt eigentlich war, schaut das eigentlich recht schön aus, wenn man da durchgeht.
Genau.
Ja, auch mit den ganzen Grachten, das haben wir ja 2011 bei der WM, wo Konami uns noch diese Grachtentour da spendiert hat, relativ cool gesehen. Da, wo man, wir mit dem Boot durch diese ganzen Kanäle durch die Stadt gefahren sind, und da hat man echt ganz gut einen Überblick bekommen. Die haben auch erzählt, wie die entstanden sind und so, aber da habe ich nicht richtig aufgepasst.
Na cool, aber war sicher eine gute Wahl Amsterdam. Also freue mich immer wieder, wenn dort was stattfindet.
Ja, auch von der Lage her, also man kommt gut hin und das ist eine super Stadt, auch da hat man noch was am Wochenende so. Wenn man jetzt als Vergleich mal die wo erste YCS in Mailand nimmt, da fand ich die Location zum Beispiel richtig schlecht, weil man da einfach überhaupt nichts machen konnte, weil sie eine halbe Stunde von allem weg war und eine Stunde vor der Innenstadt Mailand. Und da war Amsterdam viel besser.
Na sicherlich. Okay, also ihr habt ja Lightsworn und Mermail gespielt. Jetzt meine Frage, wieso Lightsworn und wieso Mermail?
Also ich habe Lightsworn gespielt, weil ich relativ wenig getestet hatte für die EM, und damals, als dieses Lightsworn Structure Deck im OCG rausgekommen ist, also im asiatischen Raum, fand ich die Karten super cool und habe mir damals direkt ein Deck damit gebaut und das getestet, und das hat mir super gefallen, und dann habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass das bei uns rauskommt. Und dann vor ein paar Wochen hat mir ein Kollege erzählt, dass das kurz vor der Europameisterschaft rauskommt, das Structure Deck mit den neuen Karten, und wir die eben auch schon auf der EM benutzen dürfen. Und dann war ich natürlich hellauf begeistert, weil ich dann, ohne groß weiter testen zu müssen, den Rohbild für mein Deck hatte und wusste, was ich spielen will, und dann das nur noch in gewisser Weise verfeinern musste und ein paar neue Karten reintun und das so anpassen, dass ich fand, dass es gut zum derzeitigen Metagame passt. Und insofern war da die Wahl nicht so schwer.
Ja, ich habe Monarchen getestet, wochenlang davor, und es lief eigentlich auch ganz gut. Es hat nur gegen Dragon, Sylvan und Mermail verloren, wegen Leo und Felkrand. Und wir wollten dann noch am Freitag in Amsterdam mit Alpa im Hotelzimmer das Side-Deck bauen. Und dann kam nachts irgendwann die Antwort, dass sie sich doch für Mermail entschieden haben, beziehungsweise Lightsworn. Und ja, zum Glück hatte dann mein Hotelmitbewohner ein Mammel-Deck dabei und konnte es mir halt leihen. Dann habe ich am Samstag, musste ich nur noch die Deckliste 1 zu 1 abschreiben und ja. Das heißt, vom Deckbau habe ich nichts gemacht.
Aber das heißt, hast du davor auch schon mit Mermel gespielt oder nicht?
Ja, ich habe bei der YCS Paris mit Mermel gespielt, also ungefähr ein Format, da wo
Ja.
die schon stark abgeschwächt waren.
Ja, Paris habe ich auch mit Mermel gespielt, das war schon sehr gut.
Ja.
Ist es jetzt nicht bei Lightsworn zum Beispiel das Problem, dass man so schlechte Starthände haben kann, dass man einfach stirbt, weil man halt seine ganzen Special Summons auf der Hand hat und man hat einfach keine Möglichkeit, viele Karten zu millen?
Das ist zwar einerseits schon der Fall, andererseits habe ich das Deck eben, um das zu vermeiden, möglichst so gebaut, dass ich die Anzahl dieser Starthände ein bisschen minimiert habe, indem ich darauf verzichtet habe, Necrogardeners zu spielen, weil ich Necrogardeners an sich zwar eine ganz coole Karte finde, wenn man sie millt, aber alle anderen Szenarien, wo man sie zieht oder sogar auf der Starthand hat, ziemlich schlecht finde. Und Dann habe ich eben noch dreimal hier dieses Nest der Nadelkäfer reingetan, was an sich eigentlich eine Karte ist, die minus 1 sagt, weil man eine Trap-Card benutzt, ohne darauf dadurch irgendwelche zusätzlichen Karten zu bekommen. Aber man kriegt eben 5 Karten, die gemillt werden als zusätzliche Ressourcen, und das ist in dem Deck so viel wert und gibt so viel Speed, dass es wieder ausgleicht. Und ich habe dazu noch eben Kuri Bandits, die auch neu dabei sind, und ich habe auch einen Card Trooper gespielt, so dass man praktisch, wenn man dann mit einer dieser Power Cards anfängt, schon ganz gut ins Spiel kommt. Und da man mit 3 Nester Nadelkäfer, einem Trooper, 2 Kuri Bandits, 3 Solar Recharge und einer Charged Light Brigade so ein Viertel vom Deck hat, mit dem man einen guten Start erwischt, fand ich das von der Statistik her eigentlich ganz gut und hat sich eigentlich vertreten lassen, dass man da so ein Deck spielt, was ab und zu auch mal eben schlechte Hände hat. Solange es mit einer von diesen Karten anfängt, kommt man immer noch ins Spiel.
Und jetzt die interessante Frage, wie viele Karten hast du dann gespielt?
41, witzigerweise. Ich habe es ums Verplatzen nicht geschafft, das Deck zu cutten auf 40. Am Ende, wenn ich jetzt reflektiere, hätte ich wahrscheinlich den Honest rausgelassen, weil ich den Honest im ganzen Turnier selten bis gar nicht gebraucht habe. Und der auch eine der Karten war, die ich überlegt habe zu kicken. Allerdings hatte ich viel Angst vor so eben Starthänden, wo ich mich darauf verlassen muss, ein Lightsworn auszuspielen, zu millen und das dann nach Möglichkeit überleben lassen muss. Und in dem Fall ist die Honest halt einfach Gold wert, weil sie A, das Lightsworn überleben lässt und B, den Gegner unter enormen Druck setzt, weil sein Feld direkt wieder weg ist und er noch ein bisschen Schaden genommen hat und mein Lightsworn überlebt hat. Und für dieses Szenario musste ich die Honest drin lassen, aber im Nachhinein kam es zu selten und ich würde sie wahrscheinlich kicken.
Na, es ist auch gut gegen Aufhören, weil es könnte ja sein, dass Evil Swarm wiederkommt.
Es stirbt nie aus. Und deswegen hatte ich auch irgendwie 10 Karten im Side gegen Evil Swarm, aber Main habe ich einfach gedacht, so gut, Spiel 1 kann man mit dem Main Deck, ohne das Main Deck so komplett drauf auszurichten, nicht viel ausrichten. Da muss man schon extrem lucky sein, um Spiel 1 zu gewinnen. Und da habe ich gedacht, Game 1 gegen Evil Swarm, wenn ich dann gegen Evil Swarm rankomme, das schenke ich dem und dann muss halt das Sideboard das richten.
Und wie hat
dich dann auch zweimal gekommen.
Und wie hat dich jetzt allgemein das Format gefallen? Weil wir befinden uns ja derzeit in einem Format, wo man sage und schreibe, ich sicher 8 Decks spielen kann und man kann mit jedem der 8 Decks gewinnen, wenn man die richtigen Matchups bekommt.
Also ich fand das Format an sich super, weil man eben gegen viele verschiedene Decks auch spielt. Ich habe es mitgezählt, aber ich habe gerade meine Notizen nicht mehr da. Ich glaube, ich habe gegen 7 verschiedene Decks gespielt und in 12 Runden. Das war schon echt super. Und ich fand es halt auch deshalb gut, weil mir sowas sehr liegt, wenn man nicht nur gegen ein Deck spielt, wo man dann fast gezwungen ist, das gleiche Deck zu spielen, wie zum Beispiel im Dragon Ruler Spellbook Format, letzte EM, wo man sehr, sehr viele Mirror-Matches hat, weil diese Mirror-Matches auch stark davon abhängen, wie gut und intensiv man das Mirror-Match getestet hat und weil ich ein Mensch bin, der sich dagegen sträubt, viel zu testen, weil ich zu faul dafür bin ich da tendenziell eher im Nachteil in so einem Format. Und da habe ich lieber ein Format, wo ich über die Matchups mehr machen kann und auch mein Sideboard auf einzelne Matchups, die mir nicht so liegen, besser einstellen kann, anstatt nur auf das Mirror-Match. Und wo ich dann eben verliere, wenn ich zu wenig Mirror-Matches kriege, wenn ich nur das Mirror-Match getestet habe.
Eugene? Ja, ja. Also ich habe eigentlich gegen nicht so viele verschiedene Decks gespielt. Ich hatte 2 Mirror Matches, 4 Gear Gears, glaube ich. Dann noch 2 Evil Swarm, 2 Bujin, 2 Light Swarm. An sich finde ich, das sind auch ein paar zu viele Decks für das Format. Aber es geht eigentlich. Also es paar Decks stechen schon ein bisschen raus wegen der Stärke und deswegen geht es eigentlich am Ende mit dem Side-Deck,
ja, das,
mit dem Testen.
Das Schwierige ist ja, dass dadurch, dass es so viele Decks gibt, musst du es wirklich, du brauchst ein richtig gutes Side-Deck, wo du einfach, du kannst nicht mehr die beste Karte gegen ein Matchup spielen, sondern du musst halt lauter Karten spielen, die du für alle Matchups verwenden kannst, weil du einfach gegen so viele verschiedene Decks spielen musst. Und das macht es, also für mich wesentlich schwerer, jetzt ein gutes Side-Deck zu bauen, weil du halt, wenn du Glück hast, spielst du 5-mal gegen das gleiche Deck, wo du Sideboard-Karten hast, und du Pech hast, spielst du gegen alle Decks, ja?
Ja.
Das fand ich deshalb aber auch ganz gut, weil man das sehr gut zu meinem Deck gepasst hat. Also Lightsworn hat an sich meiner Meinung nach sehr wenig schlechte Matchups. Also es hat ein extrem schlechtes Matchup im Evil Swarm und ansonsten hat es eigentlich viele gute Matchups. So vor allem diese Gear Handtrap Tricks Artefakt und Mermail Matchups waren eigentlich alle, sagen wir mal, meiner Meinung nach zu meinem Vorteil, weil diese ganzen Decks extreme Probleme gegen diesen Masse an Bossmonstern hatten. So gegen dieses Handtrap-Trickstack habe ich auch am meisten getestet, eine Woche vorher. Und da ist es einfach sehr einfach gewesen, wenn man, so wie man die ersten 10 Karten gemillt hat, konnte man immer diesen Einzeltausch gehen, bis beide hatten und hatte immer noch seinen vollen Grave mit Dragons und so weiter und konnte dann den Gegner darüber einfach outgrinden. Und das liegt mir sehr, wenn ich dann so ein Format habe, wo die 4 meistgespielten Decks gute Matchups sind.
Ja, Judgment Dragon ist halt, macht jedes Matchup gut. Ist die unfairste Karte im Spiel sicher derzeit. Ah, was mir jetzt interessieren wird, habt ihr Gefühl, gibt's, also was ist für euch das überschätzteste Deck? Also wo die Leute sagen, ah, es ist so stark und in Wirklichkeit ist es gar nicht so gut. Und was ist das am meist unterschätzte Deck in dem Format?
Dann sag du doch mal zuerst, Eugen, ich muss mir da kurz nochmal einen Gedanken drüber machen.
Also für mich, am Anfang haben ja viele Head-Decks gespielt und jetzt auf der EM wurde das eigentlich kaum bis gar nicht gespielt, also beziehungsweise war in den Tops kaum vertreten. Und das wurde, denke ich, am Anfang sehr überschätzt. Als unterschätztes Deck finde ich, mal Dolche sehr stark und das spielen sehr wenige. Damit hatte ich auch Probleme in den Vorrunden. Und ja, Girgir wird sehr viel gespielt, obwohl das jetzt auch nicht so sehr stark ist. Es hat diese Armor, die nervig ist, und die Girgir, die jetzt Gott sei Dank auf 1 ist. Aber ja, darüber reden wir ja später nochmal.
Ja, bei Head ist ja so, lang stark, solange du nicht weißt, wie du dagegen spielen musst. Ab genau. Dem Zeitpunkt, wo du gelernt hast, wie man um Handy herumspielt und wie du einfach schaffst, dass einfach, wenn du mit einer groß sitzt und er hofft halt, dass er diesen einen Artefakt-Typen hat, der dann 2 hinten zerstört, wenn er zerstört wird, und du zerstörst ihn den oder crowst ihn, wenn er im Friedhof ist, dann ist er plötzlich tot, ja, weil dann sitzt er da und hat lauter tote Artefakte und du brauchst eigentlich nur Beatongen und angreifen.
Ja.
Und bei Madolche ist halt so, Madolche ist ein saustarkes Deck, das einfach so mit 3 Karten oder so OTK hinliegt, ziemlich safe. Das genau. Problem ist nur, es kann so schlecht ziehen, weil es eigentlich fast jede Karte im Deck haben will. Und jedes Mal, wenn du sie ziehst, hast du sie aber auf der Hand.
Ja, und vor allem ist Tiramisu das meiner Meinung nach eigentlich das beste Exit, weil es einfach nicht zielt und ins Deck reinmischt. Und wenn du die Spielfeldzauberkarte von denen liegen hast, kriegst du deine Monster auch noch auf die Hand. Kann halt plus 4 machen, einfach so. Also ich finde die sehr krass.
Die ist super unfair. Bitte.
Weil meiner Meinung nach Madolche eins der überschätztesten Decks überhaupt ist. Ich finde das Deck an sich auch stark. Vor allem diese eine Combo, wo man über den Invoker eine Tiramisu rausklatscht und glaube ich plus 4 oder so macht und noch 2 Karten vom Gegner reinmischt. Dabei also die Ressourcen komplett tot macht, nicht nur zerstört. Finde ich schon sehr stark, die Combo. Aber das Deck an sich finde ich viel zu überschätzt. Allein dafür, was für ein Hype das erfahren hat, nachdem diese Angeli angekündigt wurde, wo alle gesagt haben, oh, das wird Tier 0 und alle, das wird jetzt alles gewinnen und so. Das Deck ist gut. Aber wie Claudia auch schon gemeint hat, eben das kann zu viele von seinen Monstern und auch seinen ganzen Ressourcen, die es im Deck braucht, ziehen. Und selbst wenn man diese Combo durchzieht, das ist mir ganz oft passiert, wenn ich es getestet habe, und auch ich habe hier mit Yoshi viel getestet, dass man diese Combo durchzieht und dann dem Gegner so um die 6000 Damage drückt und viel Plus gemacht hat, aber dann hat man eine Hand voller kleiner, schlechter Monster, die nichts mehr machen. Und wenn der Gegner da irgendwann ein Comeback schafft und er irgendwie mit einem Exiton das Feld einmal wieder aufräumt, dann hat man vielleicht noch immer noch einen kleinen Kartenvorteil, aber man hat nur noch schlechte Monster auf der Hand und Combo-Pieces, ohne die Combo nochmal durchziehen zu können, weil die Ressourcen im Deck fehlen. Und dann verliert man einfach trotz, obwohl man eigentlich alles gemacht hat, was das Deck machen kann. Und das ist halt meiner Meinung nach dann kein guter Spielplan, wenn das Deck sein Maxi-Combo durchzieht und nicht dabei behindert wird und dann trotzdem noch Spiele verlieren kann. Und das, ja, das hat mir nicht gefallen.
Ja gut, wenn du es ja richtig machst und mit Katz und Angeli spielst, dann hast du im Endeffekt die Katz und Angeli wieder auf der Hand, weil du dir ja mit Tiramisu und Chateau auf die Hand bekommst.
Ja, das deswegen, kommt immer auf das Setup an.
Na, ja. Man darf ja nicht zu gierig spielen und sie immer die Karten auf die Hand geben, anstatt sie ins Deck reinzumischen. Das ist auch sicher ein Fehler, den viele Leute machen mit einer Dolce.
Und eins der unterschätzten Decks meiner Meinung nach ist Infernity. Ich glaube, wenn ein höherer Prozentsatz an Spielern auf Turnieren Infernity spielen würde, würde das Deck auch viel mehr reißen, weil das Deck, wenn man das wirklich spielen kann und einen soliden Build hat, dann hat das ein unglaubliches Potenzial, meiner Meinung nach. Das ist auch sogar mit einer Barriere immer noch so, wenn man diese Infernity-Combo First Turn durchzieht, dann haben es eigentlich fast alle Decks sehr, sehr schwer, dagegen noch irgendwas zu machen und nicht direkt im Zug drauf oder im übernächsten Zug zu verlieren. weil es einfach eine viel zu krasse Feldpräsenz aufbaut dadurch. Und ich möchte an der Stelle mal Pirans Bild erwähnen, der hat ja das Infernity ein bisschen verändert, der hat einfach mal den Greffer rausgeschmissen, hat den Summoner Monk rausgeschmissen, hat da die Armageddons auf 3 gesetzt und so, und hat sich praktisch ein ganz anderes Bild überlegt dazu, und das läuft einfach sehr, sehr gut. Einziger Grund, warum ich das noch nicht gespielt habe, war, dass ich bis jetzt noch nicht so die Zeit und die Lust hatte, mich hinzusetzen und diese ganzen Kombos auswendig zu lernen, die man dafür braucht. Aber ich glaube, das Deck hat ein unmenschliches Potenzial, das bis jetzt noch nicht komplett so genutzt wurde. Also das spiegelt sich noch nicht in den Turniererfolgen wieder, dass dieses Deck haben könnte.
Ja, also Infernity ist halt auch so, das erste Game ist immer super, wenn du anfängst, ist es sowieso schon fast gewonnen, wenn du eine normale Hand hast. Am schwierigsten ist erstens einmal, du musst recht schnell sein mit dem Deck, das heißt, du wirst den Deck 10.000 Mal mischen, wenn du jetzt jedes Mal, wenn du irgendeine Karte auf den Friedhof legst, dem Gegner das Deck gibst zum Cutten, weißt du, du wirst x-tausend Zeit, also du wirst einfach deine ganze Zeit verlieren, dadurch, dass du jedes Mal den Gegner das Deck cutten lässt oder selbst mischt. Das heißt, das muss man recht schnell können. Und dann hast du das Problem, also Game 1 ist super und Game 2 und Game 3 ist aber richtig schwer, wenn der Gegner anfängt. Das heißt, es kann sein, dass du das erste gewinnst und dann bist du im zweiten Match und du bist im Time. Gut, das heißt, wenn der Gegner das jetzt gewinnt, hast du ein Draw. Und dadurch kommt ein Infernity halt nicht recht weit, weil es sehr wenig Leute gibt, die das schnell genug spielen können, dass sie Game 2 und Game 3 gewinnen können. Weil es kann auch sein, wenn sie Game 1 verlieren, dann hat Infernity richtig starke Probleme, ja. Weil dann haben sie ein Game, das sie nicht anfangen. Ja. Aber sonst ja, super Deck, aber sehr schwer zu spielen. Also richtig spielen, also man kann natürlich schon, jeder kann die Combo machen, aber man kann ein gutes Board hinlegen und man kann halt ein schlechtes Board hinlegen. Man kann manchmal eine Barriere suchen, manchmal braucht man auch überhaupt keine Barriere. Das muss man halt immer abschätzen.
Er glaubt, dass man eine Barriere hat.
Und ab dem Zeitpunkt, wo der Gegner sowas wie Max C hat oder Wähler oder die Krähe, wird es auch wieder viel schwieriger, weil du dann, das ist was, das kannst du nicht einberechnen, wenn du den Loop starten willst. Und dann startest du und er macht das und dann musst du abschätzen, ja. Kann ich ihm jetzt 4 Karten geben dafür, dass ich ein Board habe, oder breche ich ab, er zerstört mein Board und dann bin ich tot. Das ist halt...
Ja, das hat auch viel mit Abschätzen zu tun, eben, dass man sich überlegt, selbst wenn ich jetzt abbreche, kann der Gegner mein Board zerstören, oder lohnt es sich, ihm die 4 Karten zu geben, kann er dann mein Board vielleicht trotzdem nicht zerstören, obwohl er 4 Karten mehr hat, weil mein Board dann so viel besser ist und so. Und das ist halt... glaube ich, teils read, teils muss man sich da auch einfach auf sein Glück verlassen, weil man kann nicht immer readen, ob er einen Max C, einen Wähler oder eine Crow und so hat.
Ja, das ist das Schwierige.
Genau.
Aber okay, also jetzt waren wir bei Deckwahl, bei Meta, unterschätzte Decks, überschätzte Decks. Gehen wir wieder mehr zur Praxis, also Tag 1. Ein Resümee über Tag 1 oder habt ihr irgendwelche Geschichten von irgendeinem schweren Duell, beziehungsweise einen schweren Match, das ihr hattet, oder wer war euer stärkster Gegner sozusagen?
Also ich fand Tag 1 sehr anstrengend, weil das einfach 9 Runden waren und ab der 7., 8. Runde, da war man einfach nur müde und die Beine haben wehgetan und was weiß ich. Und an sich die Matches, die waren alle recht okay. Da habe ich in den Vorrunden meinen Lose bekommen gegen einen Gear-Spieler. Helio Babu heißt der, glaube ich. Und gegen Madolcha hatte ich ein sehr sehr knappes Spiel. Da habe ich mich mit Soul Charge auf 100 Lebenspunkte runtergezahlt, um ihn ein Black Rose und danach noch ein Abyss Gaius hinzulegen. Und ja, das Spiel war richtig knapp. Da war ich auch sehr am Schwitzen.
Ja, bei mir, ich habe mir meinen Loss in der 5. Runde, glaube ich, in der 5. Runde eingefangen gegen einen Bujin-Spieler aus Tschechien. Ich krieg den Namen nicht mehr ganz zusammen, aber es war auf jeden Fall Peter mit Vornamen. Und da habe ich verloren, weil in Spiel 3 unerwarteterweise, nachdem ich mir schon 3 Judgment Dragons mit Wyvern auf die Hand genommen habe und gedacht habe, jetzt spiele ich super safe und hole erstmal noch einen Zug die Layla wieder, um seine letzte Backrow zu schießen, um dann den nächsten Zug sicher zu gewinnen, kam unerwartet ein Verbot, eine Prohibition bei ihm hinterher. Prohibition auf 3 JD hat dann einfach so meinen ganzen Spielplan im Late Game zerstört in Spiel 3. Und da war ich dann einfach so von Lumina, Layla und Board mit 3 JD in der Hand gegen 2 sinnlose Bujins und 0 Hand, 0 Backrow, war ich plötzlich, sah ich mich einem Prohibition auf meine 3 einzigen Handkarten und einen Susanovo, das mein Board geklärt hat gegenüber, mit einem vollen Grave, und plötzlich habe ich das Spiel einfach verloren und ja, da war ich dann schon ein bisschen blockiert. Aber das, ich denke, das passiert, das kann passieren, das weil da hätte ich auch wahrscheinlich nicht viel anders spielen können. Also ich hätte vielleicht ein bisschen gieriger im letzten Zug spielen können, wo ich die leider geholt habe, aber im Endeffekt hätte ich es wahrscheinlich wieder so gemacht. Und mein schwerstes Spiel im Prinzip war in der letzten Vorrunde nicht unbedingt wegen dem Matchup und wegen dem Gegner, da habe ich gegen einen Freund gespielt aus München, der auch Lightsworn gespielt hat, sondern weil mich da ein Freund angerufen hat, mit dem ich im Hotel war, der ist schon früher abgehauen und hat was angefangen zu trinken und dem ging es da nicht gut und der hat mich im Prinzip angerufen und gesagt, ich muss ihm jetzt helfen kommen und ich stand aber zu eins und musste unbedingt noch mein Match fertig spielen und dann habe ich so schnell es ging mein Match fertig gespielt. Zum Glück war es ein Lightsworn-Match, das schnell ging und bin dann mit dem Taxi zu unserem Hotel zurück, um dem zu helfen. Aber von dem Match weiß ich auch nicht mehr viel. Außer, dass ich zweimal, glaube ich, die totalen Nuts hatte.
Damit gewinnt man, das ist ja das Gute an solchen Decks. Also wenn man
Ja, das war
unfaire
so ein
Decks spielt.
Lightsworn-Match, wo ich zweimal Zug 2 für Game angegriffen habe und mich überhaupt nicht drum gekümmert habe, ob er Ghost, Drago, Rainbow Kuribo oder sonst was hat. Und es hat einfach zweimal geklappt.
YOLO.
Ja,
Exakt.
genau.
Ja, also das mit den 9 Runden, das ist immer so auf den großen Turnieren. Tag 1 bei einem Yu-Gi-Oh! Event ist immer Ausdauertraining. Also es ist wirklich.
Da
Wobei es
müsste ich.
diesmal besser war, weil es mehr Möglichkeiten gegeben hat, was zum Essen und was zum Trinken zu bekommen, weil direkt darunter der Subway war. Also.
Ja,
Aber
Subway
muss ich
war
kurz
gut.
einwerfen, das ist noch nichts im Vergleich mit einem Pokémon-Event. Yoshi und ich haben jetzt 2 Pokémon-Events dieses Jahr gespielt und die haben konsequent beide um 15 Uhr angefangen. Anmeldung war zwischen 9 und 10 Uhr morgens und die haben beide um 15 Uhr nachmittags mit Runde 1 gestartet und gingen dann auch konsequent bis 2 Uhr morgens, Tag 1. Und das war, also, nachdem ich auf diesen Pokémon-Events war, lobe ich mir jegliche Yu-Gi-Oh!-Event-Organisation. Sowohl was das Aufhängen von mehreren Pairings-Listen angeht, als auch das pünktliche Start der Runden und so weiter und so fort. Also da kann sich die Pokémon-Organisation noch einiges abschauen.
Okay, mein Tag 1 war natürlich nicht so berauschend, weil ich habe Mermel gespielt, aber mit Mermel ist immer so, wenn man wenig, also die Mermel-Kombos kann ich alle, aber wenn man jetzt wenig mit Mermel gegen andere Decks spielt, man muss halt immer wissen, weil man das Mermel immer unterschiedlich spielen muss, je nachdem welches Deck du hast. Ja, und ich habe dann halt ein paar Mal schlecht gespielt, bin in TT mit 4 Monster reingerannt. In einem Mirror-Match, Mermel, wollte ich so, okay, ich greife zuerst safe an, ich mache Mind Control auf seinen Lead, will zuerst safe angreifen, dann Handkarte abwerfen und dann wegsynchronisieren auf einen Leo. Und du greifst halt so an mit deinen 3 Monstern und das Mind Control, das vierte. Und dann kommt plötzlich Mirror Force und dann denkst du so, okay. Mirror Force im Mermel also. Ja. Gut.
Das kenne ich, aber ich habe in Paris auch Mermail gespielt, ohne es getestet zu haben oder ohne mir sehr sicher zu sein mit den jeweiligen Matchups und bin auch sehr glorios gescheitert.
Ja, das war dann nämlich hart, weil im nächsten Game hat er dann Soul Charge immer gemacht und er hat nie Backrows gehabt und ich habe mir gedacht, ah, ich board MSTs rein, weil auf seine Sphären und völlig wurscht, was er hat. Und dann hast du so seine MSTs, er legt die Backrow und dann macht immer Soul Charge und dann macht er einen Pachi hin. Und du warst natürlich so clever und hast dir gedacht, ah, wenn er ein Board hat, ich suche mir mal die Infanterie auf die Hand, damit ich abwerfen und halt sein Gaios wegschießen kann, ja. Gut, und dann siehst du die anderen und dann sagst so, okay, jetzt muss ich anderen ausspielen, damit ich ein Double mit einem Ding machen kann, also mit einem Pachi, ja. Gut, im nächsten Zug legt er einfach den nächsten hin, ja. Und du ziehst halt einfach kein Darkhold und stirbst. Und denkst so, Pachi, okay, habe ich auch noch nie gesehen, aber.
Ja, gute Karte.
Bad Beats, Bad Beats.
Vor allem ohne Backrow ist die immer gut.
Super ist der. Pachi nackt, ja, passt. GG. Okay, Tag 2 war für euch sicher angenehmer, weil es weniger Runden zum Spielen sind normalerweise und die Runden zügiger sind, weil einfach, ich glaube, auf wie viel haben sie runtergekartet? Auf 128 oder 256?
28.
Ja.
Also ein Zehntel von, circa ein Zehntel von der Startteilnehmerzahl ist dann noch im Spiel. Wie ist es euch da ergangen? Also in den letzten Swiss-Runden und dann K.O.?
Eugene?
Also, ja, okay. Also für mich war es relativ beruhigend, weil ich Tag 1 zu 1 gestartet habe und dann Tag 2 relativ sicher war mit den 2 Runden und einem guten Tiebreak. Und dann habe ich die erste Runde von Tag 2 gegen Marcel Buri gespielt, gegen den ich im Finale gewonnen habe. Und die letzte Runde gegen Andrea Cenari, gegen den ich in den Top 4 gewonnen habe. Und habe gegen Buri verloren und gegen Cenari gedrawt. Und ja, und ab den Tops ging es dann los. Zuerst gegen Abdel gespielt, Evil Swarm auch richtig schwer. Dann Top 32 ging, Top 16 war auch richtig knapp, weil ich im Sudden Death gewonnen habe. Und Top 8 ist generell das Schwierigste. Dann auch noch gegen Evil Swarm und Spiel 1 verlieren. Also ab Top 16, da war es mit den Nerven ein bisschen...
Da muss ich übrigens nochmal sagen, sehr, sehr verdient. Sehr, sehr verdient. Pia bei der WM will keiner sehen.
Ja, er hat fair gegen mich gespielt. Das muss man auch dazu sagen.
Gegen dich?
Ja. Ja, das...
einfach mal so fest.
Ja, kann man so stehen lassen.
Ja, okay. Ja, bei mir, mein Tag 2 war eigentlich auch ganz cool. Ich habe erste Runde gegen Massimiliano Santoro gespielt. Das ist ein kleiner, dicker, lustiger Italiener, der auch mit uns vorher am Abend feiern war. Also ich habe den vorher nicht gekannt, aber seit dem Samstagabend habe ich ihn dann gekannt, so vom Sehen. Und wir haben auch ein bisschen gequatscht und halt was getrunken und feiern gewesen zusammen. Und er hat Mermaid gespielt, war ein ziemlich enges Match. In Spiel 3 habe ich ihm Dracozac Engineer JD Move hingelegt. Er hat das überlebt mit einer Scarecrow, die mich sehr überrascht hat. Und also der Engineer kam natürlich Manifest 2 dann erst, weil sonst nicht für Game gerecht hätte. Auf jeden Fall hatte ich halt ein mega starkes Board und einen riesen Lifepoints-Vorteil und er hat mein Board fast komplett geklärt bekommen und eine getopdeckte Soul Charge bei mir hat dann zum Glück mir nochmal den Sieg gebracht. Und dann war ich schon sicher tops und habe die letzte Vorrunde gegen einen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen gespielt, aber noch einen Mermaid-Spieler, der die letzte Vorrunde, wo wir beide zu eins standen, sowas von ernst genommen hat und sich da hingesetzt hat und direkt erstmal den Judge gerufen hat wegen meinen Hüllen und gemeint hat hier und dann habe ich sein Deck abgehoben und er hat gesagt, ich hätte beim Mischen unter sein Deck geguckt, obwohl ich sein Deck nicht mal in der Hand hatte. Also der war sehr serious über dieses Spiel, obwohl wir beide schon sicher in den Tops waren. Und dann habe ich dann einfach gefragt, ob er nicht einfach, ob er gewinnen will, ob ich ihm jetzt einfach den Sieg schenken soll, wenn es ihm so wichtig ist, weil mir ist es egal, ob ich zu 2 oder zu 1 in die Tops komme. Und dann hat er aber angefangen, noch ein bisschen komisch zu reden und angefangen von wegen die Deutschen und so, mit einem Kollegen auf Italienisch geredet. Das habe ich auch verstanden. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann halt nicht. Und dann habe ich ihm kurz 2-0 gegeben. Und dann war ich zu 1 in Tops. Das war dann so, keine Ahnung. Wer nicht will, der hat schon.
Und was ist da dann passiert?
Ja, in Tops habe ich dann Top 64 gegen den polnischen Meister gespielt. Ein Mensch aus Polen, auch ein Peter, dessen Nachnamen ich mir leider nicht merken konnte. Und der hat Gear gespielt. Da habe ich im ersten Spiel mit 3 JD auf der Starthand noch gewonnen, weil ich die Solar Recharge als 7. Karte gezogen habe und dann ziemlich schnell OTK raushauen konnte. Und Spiel 2 hat er mit viel Backrow und GG Armor angefangen und mir ziemlich schnell zu viel Schaden gemacht, sodass ich dann irgendwann verloren habe, weil ich auch nicht ins Spiel gekommen bin. Und Spiel 3 hat er einfach zweimal dieses Alley of Justice Cycle Reader gehabt, die Crow auf 2 Lichtmonster. Der erste kam schon relativ blöd auf ein Foolish auf Wolf, wo ich gedacht habe, das macht's jetzt schwierig. Und als dann der zweite, den er nachgezogen hat, dann auf den Lumina-Effekt kam und mir nochmal 2 Lightmonster rausgenommen hat, sodass ich nicht mehr auf meinen Grave gekommen bin, wusste ich, dass ich das verliere und bin dann einfach in dem ganzen Spiel nicht mehr auf 4 verschiedene Lightspawns und auch nicht auf 5 verschiedene Lights gekommen und hatte die toten Bossmonster in der Hand. Und dann habe ich gegen Gear Gigant Beatdown verloren. Und ja, ich weiß gar nicht, wie weit er noch gekommen ist, aber der war auf jeden Fall sehr sympathisch und dem gönne ich das auch, dass er da weitergekommen ist.
Und wie war das Finale? Weil ich habe gesehen, also Eugen, du hast ja recht gut gespielt, also ich habe deine Hände gesehen, dann hast du auch genau durch die Lanze 4 Game angreifen können, weil es genau 8000 Schaden dann am Schluss waren, weil wenn der...
Ja, hat glaube ich genau gereicht.
Ja, weil der gibt sich ja von der Hand und dann machst du einfach Lanze und der Angriff geht halt weiter durch, ja, für 1-6 und dann nochmal 1-6.
Genau.
Aber das war cool. Und Game 2 hast du ja gesehen, aber... Also. Was war das denn für ein Gefühl?
Also generell war das Spiel relativ entspannt, weil es halt nur noch um den Titel ging. Wir waren ja beide sicher bei den Worlds und darum geht's ja eigentlich nur hauptsächlich. Und ich hatte gegen ihn schon mal gespielt in den Vorrunden, sehr sympathischer Kerl. Und ja, Spiel 1 hatte ich halt schon gut, hab ihn schnell getötet. Spiel 2 hatte er relativ gut, wie ich dann in dem Finale im Video gesehen habe. Aber ja, durch die Soul Charge bin ich halt gut wieder reingekommen, habe ihm Handkarten geklaut und Ehrenfeld hingelegt, wo er dann nicht mehr dran vorbeikam.
Ja, da kam dann plötzlich der Surprise-Mulin, hallo?
Ja.
Das ist halt schon hart, wenn man den rausbringt und das Spiel. Ja. Kommt man schwer zurück, auch wenn Leute sagen, er ist schlecht, aber...
Also ich finde ihn richtig gut, weil Handkarten klauen ist eigentlich so eins der besten Sachen, die es gibt, finde ich.
Bestens als Soul Charge ist der so gut, wenn man den Grave auch so manipulieren kann.
Genau.
Was findet ihr allgemein? Also glaubt ihr, dass Soul Charge irgendwann einmal gehittet wird? Ist das nicht eine sehr unfaire Karte, die derzeit einfach auf 3 ist?
Ja. Also, fang an.
Also, ja, meiner Meinung nach war klar, dass sie diese Liste noch überlebt, weil Konami das ja meistens so macht, dass Karten, die relativ neu sind, noch eine Liste verschont bleiben. Aber dadurch auch, dass die Bandlist-Periode jetzt so kurz ist, 2,5 Monate, glaube ich nur, bin ich mir ziemlich sicher, dass auf der nächsten Liste was mit dieser Karte passiert. Ich würde sie wahrscheinlich erstmal auf 1 setzen, gucken, was damit passiert. Vielleicht auch direkt bannen, muss man mal gucken. Die Karte ist auf jeden Fall unfair. Das steht außer Frage. Die Frage ist, ob die Karte so unfair ist, dass sie auch gleich auf 0 gehen muss, weil sie ja doch ein Drawback hat mit den Life Points und auch, dass man keinen Battleface hat. Ich glaube, man könnte sie mal testweise auf 1 setzen und gucken, wie viele Decks sie da noch abusen, weil viele Decks ja schon 2 bis 3 Mal spielen, die sie abusen, und wenige Decks, die nur einmal splashen. Und ja, also die Karte, was ich an der Karte gut finde, ist, dass sie zwar oft unverschämt kommt und unverschämt viel Vorteil macht, aber nie in dem Zug Game macht, weil man eben keine Battleface hat. Es sei denn, man kann jetzt irgendwie 2 Vierer wiederholen und damit einen Gaga Cowboy bauen oder so, aber.
Pam pam.
Das dann auch sehr solide, wenn man mit der Soul Charge für Gaga Cowboy gewinnt. Ja, also ich finde, die Karte kann meiner Meinung nach erstmal auf 1 gehen und dann testweise noch ein Format auf 1 drin bleiben und gucken. Weil ich weiß auch nicht, ich habe mich jetzt mit den neuen Karten noch nicht beschäftigt, aber wenn da jetzt noch irgendein Deck so rauskommt, das ähnlich wie Sylvan zum Beispiel unmenschlich hart von dieser Karte profitieren kann, dann muss man sie vielleicht direkt doch auf 0 setzen. Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, was da an neuen Karten rauskommt. Weil Sylvan an sich halt ein instabiles Deck ist, aber wenn das Deck ein bisschen stabiler wäre, wäre es dank Soul Charge unmenschlich broken.
Ja, das Deck existiert als Lonefire Soul Charge. Wenn du das hast, gewinnst du. Wenn du das nicht hast, wirst du dir sehr schwer tun, irgendwas zu tun.
Ja.
Ja, also ich bin der gleichen Meinung, dass sie erstmal auf 1 gehen sollte, weil die zwar gut ist, aber diese 1000 Lebenspunkte pro Monster sind auch schon relativ okay. Und viele Leute spielen auch falsch damit, dass sie zum Beispiel viele Monster holen, Hauptsache viel beschwören, egal auf die 1000 Lebenspunkte. Wenn die dann mit Mermail spielen, dann Soul Charge auf 5 machen, ein bisschen auspacken, ein paar Exits hinlegen und am Ende liegt da einfach eine Undine dumm rum, die damit beschworen wurde. Einfach für 1000 Lebenspunkte liegt die dann in Verteidigung. Das verstehe ich auch nicht. Aber sonst für Decks wie Sylvan oder Infernity ist die auf jeden Fall sehr unfair. Also wenn die da First Turn Action damit machen, das geht gar nicht.
Ich denke auch jetzt vor allem, da jetzt durch Lightshorn ein neues, sehr aggressives Deck ins Format gekommen ist, das macht die Karte vielleicht auch wieder ein bisschen schlechter, weil ich als Lightshorn-Spieler sage einfach, ich freue mich jedes Mal, wenn der Gegner freiwillig 2.000 bis 3.000 Lifepoints hergibt, weil ich dann nur 2 Bossmonster brauche, um ihn zu finishen und nicht 3. Und dann kann es auch passieren, dass er damit ein Feld aufbaut, aber es gibt wenig Felder, die derzeit aufgebaut werden, die gegen eine Judgment Dragon was machen, weil selbst ein Dracozak Engineer ist nach JD-Zahlen nur noch der Dracozak übrig und ja, dann liegt halt ein Dracozak und dann hat seine ganzen Ressourcen verschwendet und eine Soul Charge mit viel Life Points aufgewendet, nur um praktisch einen Dracozak auf dem Feld zu halten. Oder auch so ein Abyss Gaius macht generell erstmal gar nichts gegen einen JD, genauso wie Felgrand von JD erstmal nur überrannt wird und so. Also die viele Felder, die man mit Soul Charge aufbauen kann, werden von Lightsworn überrannt, beziehungsweise zu leicht zerstört und Lightsworn profitiert davon, wenn der Gegner zu leicht Lifepoints hergibt. Und deswegen denke ich, kann die Karte eventuell auch wieder ein bisschen schlechter werden dadurch.
Ja, ist halt die Frage, ob die Leute irgendwann einmal anfangen, dieses 4-Exit zu spielen, das einfach einmal 2 Karten vom Friedhof entfernt. Das ist sicher eine. Also die Karte ist halt, sie ist nicht gut, aber sie ist auch nicht schlecht, ja, weil sie ist irgendwie, allein ist sie schlecht, aber zu zweit ist sie wieder gut.
So. Ah, da habe ich eine lustige Anekdote dazu. Die wurde gegen mich übrigens öfters gespielt und eine magidolsche Spielerin, Runde 2 muss ich dazu sagen, hat die extrem lustig und sinnlos eingesetzt. Die hat nämlich mit der Magidolche-Kombo angefangen und ich hatte sowieso schon eigentlich keinen so guten Start. Hatte nur einen Eclipse-Wyvern auf dem Feld und eine Minerva, die ich mit Recharge abgeworfen hatte und nur Zauberfallen gemillt hatte. Und dann hat sie einfach die Magidolche-Kombo ausgepackt und ich habe gedacht, jetzt kommt Tiare Misu, nimmt mir meine letzten zwei Ressourcen weg, nämlich die Minerva aus dem Grave und die Ryvern vom Feld. Und dann bin ich mit vier toten Handkarten da und verliere einfach. Und dann hat sie aber statt der Tiara Misu, die ich erwartet habe, einfach diesen Rhapsody im Berserk ausgepackt. Hat ihn mit einem Material noch auf ihren Invoker equipped und ist mit 2-6 auf meinen 1-6 Wyvern drauf gerannt, ist in Honest gerannt und hat er aus der vollen Magidolche-Kombo irgendwie minus 2 gemacht. Da habe ich dann auch gedacht, okay.
Also ich persönlich finde die Karte sehr stark. Die Werte sind zwar unter aller Sau, aber zwei Monster entfernen plus dann noch ausrüsten für 1-2, das ist schon richtig gut. In einem Deck, wo ich viele 4er-Exit spiele, würde ich die auf jeden Fall spielen. Ich habe auch übrigens mein Top 64, genau, oder Evilswarm. Hier nochmal Grüße an Abdel, der hat das Spiel Top 64 nur verloren, weil er den nicht gespielt hat und nicht über Leo gekommen ist. Weil, ja, er hatte das Feld voller Exceeds, hat dann noch Carry Kayon gehabt, aber kam dann halt nicht über diesen einen einzigen Leo. Und deswegen hat er dann im Endeffekt verloren.
Ja, also wollte Leo beschwören, müsste Raspberry spielen.
Genau.
Jetzt muss ich nur überlegen, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen dazu. Ah, stimmt. Das Board, was man hinlegen kann mit Soul Charge, wofür man aber eine Tributbeschwörung machen muss, ist, man legt einfach ein Majesty Sphinx hin mit irgendeiner Schutzkarte, weil dann kommst du nie wieder vorbei. Und dann kannst du nur probieren, dein fettes Monster hinzulegen und Go zu sagen und hoffen, dass ich nichts habe, um drüber zu kommen. Ich glaube, die beste Karte, wenn man ein Board aufbaut, ist Majesty Sphinx, weil wenn ich mir jetzt nur Mermel hernehme, er kann keine Karte mehr aktivieren. Einfach nichts.
Ja, das habe ich lustigerweise in einem Ladenturnier in Outpost eine Woche vorher gemacht. Da habe ich noch selber Head gespielt und einfach in Spiel 3 mit Spy angefangen. Er ist in Spy gerannt mit Pike. Und Zug 2 kam dann einfach im Justice Fiend, der über Pike gerannt ist und er hatte 6 Handkarten und konnte gar nichts mehr machen. Er hat einfach immer nur noch Monster gesetzt und abgegeben.
Ja, weil er kriegt ja nicht viele Monster so raus. Und selbst wenn er Soul Charge hat, hast du den Vorteil, dass in dem Zug, wenn ein dickeres Monster hinlegen würde, nicht angreifen kann.
Vor allem, es gibt gar nicht so viele dickere Monster, die er mit Soul Charge dann hinlegen kann. Die das meisten einzige vielleicht.
Wie bitte? Nee, ich wollte nur sagen, das einzige Out wäre eigentlich direkt Sphäre. Wenn er dann Lead
holt. Ja, genau, Sphäre.
Oder Megalodon und Doublen.
Genau. Weil selbst wenn er dann irgendwie viele Vierer-Exits, die gespielt werden, kommen da immer noch nicht drüber ohne Effekt. Der Einzige, der mir jetzt so auf Anhieb einfällt, wäre Gemknight Pearl oder dieser Kernogon.
Oder Utopia, aber ja, oder wer spielt schon sowas?
Aber Bahamutschak kommt halt auch drüber.
Ah ja, gut. Aber der kann halt auch in dem Zug immer dann erstmal noch nicht angreifen, wie Claudio gemeint hat.
Genau.
Ja, ist eine gute Karte, unterschätzt, aber man kann sie auch nicht so einfach in jedes Deck einfach reinbauen, weil nicht jedes Deck einfach so Tributmonster verträgt, erst recht nicht mehrere.
Auch traurig ist halt, wenn man gegen so Lightzone spielt und sie irgendwann im Verlauf ihres Spielaufbaus mal einen Breakthrough-Skill gemeldet haben, dann ist die Karte sehr, sehr sinnlos, weil man die zwar auspacken kann, aber so wie sie den Gegner stört, kann er sie halt für den Zug erstmal negieren und dann alles auspacken, was er Lust hat. Und deswegen, ja, das ist immer so schade, dass es dann so Sachen wie Breakthrough-Skill gibt, die dann randomly in den Grave kommen und so ein ganzes Monster, das eigentlich eine super Side-Deck-Tech-Karte ist, sinnlos machen.
Na gut, ich glaube, wir springen jetzt mal weiter. Also Europameisterschaft, voll spannend. Jetzt mehr Zukunft. Weltmeisterschaft. Wie wirst du dich auf die Weltmeisterschaft vorbereiten, Eugen?
Also ich werde mit Yoshi viel testen, jetzt erstmal die Liste abwarten und dann viel mit Yoshi Decks bauen, testen und auf einer Internet-Yu-Gi-Oh!-Plattform, denke ich mal.
Und dann, auf einer Online-Plattform.
Genau.
Es ist ja so, also dieses Jahr, glaube ich, ist es richtig hart, weil wir so viele verschiedene Formate haben. Weil wir haben ein eigenes Format für OCG, wir haben ein eigenes Format für unser TCG, dann haben wir noch die Karten, die nur bei uns erlaubt sind, wie Soul Charge und die Hände. Das heißt, man hat eigentlich zwei Meter, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und jetzt willst du dann auch noch eine Bandlist machen, wo du das alles berücksichtigen musst, wo ja schon die Bandlisten von Grund auf verschieden sind. Das heißt, du musst eine eigene Liste machen. Du kannst dich einfach hergehen und sagen, passt, wir nehmen die gleiche Liste und verbieten einfach alle Karten, die es bei den anderen nicht gibt, weil du hast einfach keine einheitlichen Listen. Und von dem her, wie wirst du dich gescheit vorbereiten können? Du weißt einfach nicht, was das für ein Format wird.
Wir haben ja sogar noch ein drittes Format, das ist zwar nicht so unterschiedlich wie unseres, aber das Ami-Format ist noch die ganzen Jump-Promos spielen darf. Also allen voran halt Shooting Crazer Dragon, auf den ich jetzt ja schon seit 2 Jahren ungefähr warte. Die spielen haben zwar ein sehr, sehr ähnliches Format wie wir, aber die haben auch noch mal eben so ein paar Karten, die sie spielen können, wie diesen Stardust Spark Dragon und eben Shooting Crazer Dragon, die wir noch nicht spielen dürfen.
Na, aber mit Yoshi hast du sicher einen guten Trainingspartner, weil der hat mit Michel trainiert und es gibt wenig Leute, die so viel Yu-Gi-Oh! Gespielt haben und sich so viel damit befasst haben wie Michel. Das war eine Testing-Maschine. 24 Stunden, Dueling irgendwas online. Von einer Duell-Plattform, die wir nicht erwähnen wollen. Ja, also von dem her einfach an Yoshi halten.
Ja, es wird, denke ich mal, sehr gut werden, mit ihm zu testen.
Und wie ist das? Ihr seid ja beide in einem Team, oder? Also ich glaube, Merlin ist im Team Kanime.
Genau.
Das er selbst gegründet hat mit noch 2 anderen Spielern. Und Eugen, du bist bei den United Pro Gamer. Oder Pro Gamers. Genau. Oder wie das heißt.
Ja, Pro Gamers.
Pro Gamers. Wie lang existiert sie schon?
Also unser Team existiert sage und schreibe 3 Wochen.
Hooray!
Das ist auch mehr so eine spontane Idee gewesen, weil wir 3 gute Freunde sind, die wir sind schon seit ich 15 bin immer zusammen auf Turniere gefahren und haben immer so zusammen halt irgendwie Aktionen gemacht und haben uns Hotels zusammengeteilt und damals, als ich noch keinen Führerschein hatte, ist immer der eine Freund gefahren. Jetzt inzwischen habe ich ja selber einen Führerschein und fahre auch selber öfters und wir sind eigentlich auf jedem Event immer, wenn wir alle da waren, auch zusammen unterwegs gewesen. Und weil das ja hip und in ist, dass man jetzt ein Team hat und weil jeder ein Team hat, haben wir gesagt, gründen wir unser eigenes Team. Und ich habe lange Zeit mich dagegen gesträubt, überhaupt irgendwie was mit Teams zu machen, weil ich immer gedacht habe, ja, irgendwie mit Teams, das ist so unnötig, braucht man nicht unbedingt ein Team, sowas Offizielles, wenn man eben mit seinen Freunden immer testet und sich gegenseitig Karten leiht und Tipps gibt und so. Also ich habe ja wahnsinnig viele Freunde in Yu-Gi-Oh!, mit denen ich auch mich unterhalte und Strategien austausche und teste und so. Und die sind alle, also 99% nie mit mir in einem Team gewesen und ich hatte trotzdem nie ein Problem damit. Und deswegen habe ich eigentlich immer gedacht, so Teams sind eigentlich nur so Display nach außen, so man muss irgendwie was zeigen und habe mich dagegen gesträubt, aber ja, keine Ahnung, es schadet ja auch nicht und deswegen habe ich gesagt, ja gut, dann lassen wir ein Team machen und jetzt nennen wir uns Team Kanime, ein bisschen angelehnt an Anime, weil Yu-Gi-Oh! Ja auch aus dem Japanischen kommt und ja, ist relativ neu und ist auch soll auch ein kleines Team bleiben, also es soll jetzt nicht irgendwie ein erfolgreiches Team mit lauter erfolgreichen Spielern so werden, es sind einfach wir drei, wir sind gute Freunde und wir sind jetzt ein Team.
Ja. Punkt. Also ich habe ja gelesen, dass sich der Name aus den 3 Namen zusammensetzt. Jetzt war nur die Frage, woher kommt das KA?
Das ist witzig, das ist von unserem Mitglied Matthias Lemper, der auf ETCG immer Kalatze hieß, so hieß sein Account. Und da haben wir den so lange auch immer Kalatze genannt, weil er sich auf Turnieren auch öfters als Kalatze Lemper angemeldet hat, weil er ganz panische Angst davor hatte, dass jemand aus seinem sozialen Umfeld mitkriegt, dass er Yugi spielt. Deswegen hat er sich immer unter falschen Namen wie Matthias Lempinator, Kalatze Lemper, Matze Lempinator und so weiter irgendwo auf Turnier angemeldet, nur nicht mit seinem richtigen Namen, damit auch keiner ihn auf irgendeiner Coverage-Seite findet. Das ist jetzt hinfällig geworden, nachdem er deutscher Meister geworden ist. Und deswegen haben wir ihn auch im Privat öfters Kalatze als Matze genannt. Und deswegen haben wir das Team Kanime genannt, weil auch irgendwie Kanime viel cooler klingt als Manime. Und ja.
Der Lempinator also ist verantwortlich.
Genau.
Okay, wie schaut das bei euch aus, Eugen? Oder beziehungsweise wie lang bist du schon dabei?
Also das Team existiert, glaube ich, seit 2008. Ich weiß jetzt nicht.
Gesagt, wer es gegründet hat. Bitte erzähl uns, wer es mitgegründet hat.
Ah, das war, glaube ich, Urbs.
Ganz genau.
Also Urbs. Björn Schmidt. Und da waren noch ein paar dabei. Ich glaube, Johnny, ich weiß nicht. War der bei den Gründern dabei?
Ich glaube schon. Johnny und Dings Solka und Andi Mück und so.
Nee, der kleine Mück war das, der Christian Mück.
Ach so, der?
Ja. Ah.
Und das ist auch eine coole Anekdote mit den Mücks.
Die Mücks.
Wo der Vater mehr und länger spielt als der Sohn.
Ja, und jedenfalls, ich bin dabei seit ungefähr Anfang des Jahres, seit Februar, glaube ich, kurz vor YCS Berlin.
Und wie viele Mitglieder habt ihr?
Wir sind momentan bei 13 Mitgliedern, 11 Deutsche und 2 Internationale.
Oha, oha.
Ein Franzosen, ein Belgier.
Ja, cool. Und reist sie da viel umher zusammen und organisiert sie Hotels oder so? Oder ist es mehr nur so jeder für sich? Weil es gibt halt die verschiedensten Arten, wie du jetzt ein Team ausleben kannst, sozusagen.
Also mit den Internationalen haben wir halt recht wenig zu tun, außer bei YCS und untereinander schreiben. Aber so von den deutschen Herren fahren wir eigentlich fast immer zusammen auf Turniere. So 4, 5 Leute von uns. Und ja, buchen auch immer zusammen.
Und ist es bei euch so, dass ihr alle stark untereinander befreundet seid? Oder seid ihr jetzt einfach nur im Team, weil ihr sozusagen gute andere deutsche Spieler gesucht habt?
Ja, wir sind auf jeden Fall alle miteinander befreundet. Wir verstehen uns alle gut. Und ja.
Alle aus dem Raum Frankfurt, die Gegend, oder?
Ja, so ungefähr. Also, genau. Aber wir wollen jetzt ein bisschen internationaler werden und mal schauen, wie es sich entwickeln wird.
Mit dem Europameister ist das sicher schon ein guter Anfang, internationaler zu werden. Bei der Weltmeisterschaft, wir warten, die deutschsprachigen Spieler warten noch immer auf den deutschsprachigen Titel.
Ja. Ich habe auch schon predicted, dass er Europameister wird. Der macht auch den WM-Titel klar.
Also ich drücke dir sicherlich einmal die Daumen. Nachdem es ich nicht geschafft habe und viele andere alle so knapp immer scheitern, wird es langsam mal Zeit, dass einer durchfährt und alle rasiert.
Sehr gut.
Danke.
Ansonsten noch kurz anschneiden, es gab eine neue Liste, die wie gesagt, also jetzt wesentlich kürzer ist, ich glaube unter 3 Monate geht sie nur mehr, weil sie mit Mitte Juli erst in Kraft tritt, weil das genau der Tag ist, nachdem die amerikanische Meisterschaft zu Ende ist und sonst müsste man die amerikanische Meisterschaft mit einem eigenen Format spielen, was keinen Sinn macht, weil alle anderen World Championship Qualifier zum richtigen Format waren. Es hat sich eigentlich nicht so viel geändert, weil es wurde erstens mal keine Karte gebannt, was natürlich, also das ist zu erwarten. Es wurde eine Karte entbannt, worauf sich jeder gefreut hat, das ist der Goyo Guardian. Und Gear wurde auf 1 gesetzt. Was sagt ihr mal dazu zu Goyo und Gear?
Ich liebe Goyo. Das war so das Format, wo ich das erste Mal mit einem Deck auf mehreren Events Tops gekommen bin. Das Kind-Tele-Format, wo man so viel Goyos gespielt hat. Wo so der Standard-Move Summon Stratos, hoffen, dass man Schutz hat. Wenn nicht, Summon Stratos, Teleport into Goyo, nimm den Gegner schon Stratos, such nochmal wahr. Und ich liebe Goyo einfach. Goyo ist so cool.
Ja, ich finde auch, Goyo ist eine coole Karte, hat einfach 2-8-Attack und klaut Monster, was mit Handkarten klauen, wie vorhin erwähnt, eigentlich eins der besten Sachen ist. Mal schauen, wie sich das Ganze. Das
gut.
Ja, genau. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt wird. Ich denke mal, es gibt momentan kein Deck, das den jetzt richtig schnell raushauen kann. Im Mermail, vielleicht mit Undine, wenn die überlebt und nächste Runde Controller. Mal schauen.
Und hey, Blackwing, hallo.
Ja, aber Blackwing ist an sich besteht es nur aus Icarus Angriff und diese anderen da, die alle Facedown zerstört.
Delta Crow.
Genau.
Und das hat Whirlwind des Blizzard sucht und Blizzard macht unseren Goyo.
Ja, das stimmt schon. Also das ist schon okay, das Blackwing.
Ich glaube, das
Beste. Das Gefühl, Konami möchte immer mehr Blackwing stärken mit jeder Liste, bis es irgendwann wieder gespielt wird.
Ah, das Beste, was man mit Goyo klauen kann, ist Dracosaug einfach. Wenn er keinen Top hat, klaust du Dracosaug, schießt noch eine Karte.
Oder Meleo.
Ist ja natürlich auch gut, ja.
Kommt.
Es ist allgemein, war es halt immer so, dass seitdem Goyo und Brionac weggekommen sind, die 6er Synchros einfach extrem schwächer waren wie alle anderen Synchros. Also man hat.
Stimmt, was mir da einfällt, Zombie kann man wieder spielen. Zombie hat doch jetzt 3 Mizukis und so. Kann man doch Zombie mit Goyo spielen. Den kriegen den schnell raus.
Stimmt eigentlich.
Ja, man kann viele Dinge spielen, also. Zombie kann man auch sicherlich spielen. Aber ja, es macht halt jedes Deck, was 6er Synchros macht, macht jetzt besser, weil es jetzt einfach wieder das gute, alte 2-8er unfaire Goyo-Attack übernimmt. Also sie haben ihn ja deshalb damals limitiert, beziehungsweise dann verboten, weil einfach jeder diesen Goyo gespielt hat und einfach zu viel Angriff hatte für die Zeit damals. Weil das Stärkste, was es gab, war DAD, der hatte auch 2-8. Und halt GD mit 3000, aber Lightzone war halt noch sehr unkonstant zu dem Zeitpunkt. Okay, und Gear ist halt auf 1, ist glaube ich sicherlich super, weil Das ist eine von den nervigsten, also wenn der Gegner anfängt, 5 Set, du bist dran, machst irgendwas, Endphase, Gear, oder Gear, dann, ja,
reinst du. Das ist das gleiche wie ein Rescue Rabbit für mich. Rescue Rabbit als Fallenkarte. Das ist sogar noch besser als Rescue Rabbit, weil man für Rescue Rabbit gelbe Monster spielen muss und gelbe Monster nicht gut sind. Für den kann man einfach diese guten Gear-Gianos spielen, die auch noch so nicht schlecht sind, und kann sie trotzdem aus dem Deck specialen, um ein unfaires Exit zu machen.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass die auf 1 ist, weil ich finde es halt auch krass, dass die nicht mal Gear-Gear-Monster holt, bei denen der Effekt annulliert wird, wo man zum Beispiel 2 Amos für den Gear-Giant benutzen muss oder Arsenal Accelerator, sondern dass da einfach die Level-3er-Monster kommen und selbst wenn man dann eine BTH oder TT oder was weiß ich für den Gear-Giant hat, dass dann einfach der 3er kommt. Dass es sofort gleich für den da ist, das finde ich auch ein bisschen hart.
Ja, genau, es ist nämlich eine Karte, die einen floatenden Searcher macht. Und das ist schon unverschämt. Mit 2-3.
Ja.
Glaubt ihr, dass das jetzt Gear stark schwächen wird, oder wird es halt einfach weitergespielt, halt nur mit einem Gear? Oder Gear, oder Getriebe.
Also das ist auf jeden Fall, wird es damit geschwächt und das wird unkonstanter. Du hast einfach nicht diese, oh, Gear, ich hab mal Second Turn Gear Giant und mach dann Faxen damit. Sondern die eine muss man dann auch schon haben. Allerdings wird die dann auch seltener tot kommen, muss man auch dazu sagen. Weil die ersten zwei vielleicht mal durchgehen, aber im Late Game kommt, kann die dritte halt mal tot kommen. Und das wird jetzt nicht mehr passieren, wenn die auf 1 ist.
Wobei du das Spiel gewonnen haben solltest, wenn du schon 2 resolved hast, ja. Also wenn du es schaffst, dass du 2 Gear machst, ohne das Spiel zu gewinnen, ja. Und du ziehst dann die dritte, dann wirst du verdient verloren haben, weil du halt deine besten Karten nicht zum Sieg geführt hast.
Ja, das kann ja mal vorkommen, Game 2 und 3, wenn dann die Blackhorns kommen und ja.
Ja, dann ist hart.
Wenn man gegen viel Backrow spielt. Aber naja.
Ja, ich finde, die Karte macht das Deck auch weniger konstant. Es hat nicht mehr diese riesen Power-Openings mit Armor und Gear und Schutz. Nicht mehr so häufig, aber ich denke, das Deck wird deswegen jetzt nicht in der Versenkung verschwinden. Es wird weiter ein gutes Meta-Deck bleiben. Das ist auch viele spielen, weil es nicht teuer ist, denke ich. Aber es wird wahrscheinlich tendenziell ein bisschen weniger in den Tops vertreten sein, jetzt, weil es doch ein bisschen eine Schlagkraft einbüßt.
Also ich glaube, der größte Vorteil an dem Deck ist überhaupt, wieso es so oft gespielt wird, es ist einfach so leicht zum Spielen. Ne? Also du hast jetzt nicht x-tausend Optionen, weil alle Optionen, die du hast, ist, welches Exit mache ich. Es ist nicht so wie Mermail, wo welche Karte suche ich, welche muss ich abwerfen, welche Tanzer suchen, sondern es ist straightforward. Oh, ein Monster, das nur einen Effekt hat, wenn ich setze, passt, setze ich und, ja, Fallenkarten, setze ich alle runter, go.
Ja.
Oh, ich flip, ja, okay, welches Exit mache ich? Wobei man da natürlich sehr viele große Fehler machen kann, aber wenn man jetzt recht solide ist, also ich sollte zum Beispiel Gear spielen, weil ich keine, also weniger Fehler machen würde dadurch. Aber ich denke mir, ah, mehr Mail, ja, und dann machst du halt mehr Mail einen Fehler und verlierst. Oh. Aber gut, dann voll spannend. Also Magician of Faith, also Magier des Glaubens, ist wieder auf 2. Der Hauptgrund überhaupt, wieso sie ihn ja wieder erlaubt haben, war, sie haben einfach alle guten Zauberkarten verboten. Und die Karten, die man sonst spielen konnte, haben sie einfach auf 3 gelassen. Und das war's. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich wieder da. Wir haben diesmal eine unfaire Karte, aber die ist bereits auf 3. Also wir haben bereits 3 Soul Charge. Das heißt, es macht jetzt keinen Sinn, eine Magician zu spielen, weil du nie 4 Soul Charge machen wirst. Oder 5.
Ja, auch vor allem, weil du sie es nicht leisten kannst, im Normalfall 2 Soul Charge hintereinander zu machen und noch den Magician of Faith, der normalerweise im Angriff rumliegt. Das macht dich einfach zu langsam und kostet zu viel Leben.
Aber allgemein sicher eine saustarke Karte, wo einfach nur darauf gewartet werden muss, bis Soul Charge auf 1 geht. Dann wird der Magician halt wieder richtig gut, aber...
Oder generell, bis das Format deutlich langsamer wird. Es reicht ja schon, wenn der Magician mit den Tsukuyomis, die rumlaufen, zusammen jede Runde einen MST oder so recycelt, oder ein Book, das ist auch schon super, wenn man das lang genug auf dem Feld halten könnte. Das kann man im momentanen Format halt leider nicht, aber wenn das Format sehr viel langsamer werden würde, wäre das sicher auch nicht schlecht.
Ja, das ist schon lang her, das Magician Tsuko-Lock.
Ja. Nobleman. Eugen, die spielen das Deck alles noch, gell, Eugen?
Ja. Das macht auf jeden Fall sehr Spaß.
Good Control.
Was sagst du zum Magician auf 2?
Ich denke mal, es hat die, glaube ich, keiner gespielt. Wo man die höchstens spielen könnte, ist in einem Prophecy-Deck mit Prentice Magician, heißt die, glaube ich. Aber da holt man sich auch lieber einen Spellbook Magician und ja, ich weiß nicht. Ich denke, sie wird nicht weiter gespielt werden. Auch wenn sie jetzt auf 2 geht und auch wenn sie auf 3 gehen sollte. Bis dann ein paar verrückte Asiaten sich irgendwas ausdenken mit Magician of Fate, mit Tsukuyomis und was weiß ich was.
Mask of Darkness.
Genau. Drop-off.
Ich habe da irgend so einen OTK gesehen mit Final Attack, Elixir, All-Out Attacks und Magician of Fate. Und ich weiß nicht mehr, welche Zauberkarte da immer recycelt wurde. Ich glaube, es war Fuma Shuriken, die da immer 800 Schaden gemacht hat. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber das war schon wieder so ein 3-Karten-OTK, wo man irgendwie...
Ja, genau. Die wird immer wieder zugeflippt, dadurch wird es wieder runtergesendet und dann holst du es immer wieder zurück auf die Hand und ja.
Genau.
Aber ich habe ihn auch gesehen, aber sehr verwirrend.
Es war irgendwie komisch. Auf jeden Fall war es halt so. Es war wieder ein OTK mit Magician of Faith, aber ja. Sehr, sehr schwer, den durchzubringen und erstmal zusammenzuziehen.
Das ist halt sowas, wo er einmal in 10 Fällen hat das mal zusammengebracht, dass er den Loop hat, den hat er abgefilmt und dann online gestellt, ja. Und dann im Turnier sitzt du da und blickst halt alle deine Hände, weil sie halt so schlecht sind.
Gegen einen ähnlich guten OTK habe ich letztens auf dieser Online-Plattform, über die wir nicht weiterreden wollen, verloren. Der hat in meiner Endphase einen Scapegoat aktiviert und dann Normal Summoned Cliff the Trap Remover?
Diese Dark Scorpions, wo alle drauf sind mit 1000 Attack.
Und den hat er dir rübergegeben, ist dreimal reingerannt, hat dreimal eine Zauberkarte reingelegt und war tot. Grave gelegt.
Und dann war ich dann auch tot. Da habe ich gesagt, oha. Was eigentlich auch nicht so schwer ist, halt ein Scapegoat oder irgendwas, womit man halt oft genug reinrennen kann, eine Karte, die ihn rüberswappt und dieses Monster halt zusammenzuziehen.
Das Monster zu kriegen ist recht schwer in dem Deck, aber...
Ist doch Warrior, oder?
Ja, ja, kannst du den dreimal spielen und jetzt ist Roter auf 2.
Ja, stimmt, Roter auf 2 jetzt. Leute, besorgt euch die Karte.
Ich habe gerade den Tipp für das Deck des neuen Formats gegeben.
Ich glaube, der heißt Burgle oder so. Burgle auf Dark Scorpion. Jetzt habt ihr es noch gehört, jetzt könnt ihr es noch holen.
Wie es spielen. Blick auf die CG Market.
Glaubt ihr, dass Samurai wieder besser wird, jetzt wo sie 2 Roter haben?
Also, haben die sogar auch 2 Shien bekommen oder war das noch
was? Ich glaube, die haben 3 Rauchzeit. Also Shien haben die auf 2, aber Rauchzeichen.
Nee, Shien haben ist, glaube ich, noch immer auf 1.
Genau, Shien haben die 1, aber Rauchzeichen haben die 3. Also mit 5.
Japan, wo das Synchro auf 2 gegangen ist, glaube ich.
Ja. Genau.
Also das wird vielleicht meiner Meinung nach einen Unterschied machen, dass man das Synchro auf 2 setzt, weil das Synchro wirklich gut ist.
Wobei Bakion und Nature Beast auch gut sind.
Ja, aber das Synchro ist halt nochmal ein bisschen flexibel, weil es noch 2-5 hat, sich schützen kann und noch beides negieren kann, theoretisch.
Ja, aber man hatte jetzt eigentlich ja 5 Roter oder 4 Roter, also ich weiß halt nicht, auf was gerade wieder das Smoke-Signal
jetzt ist. Das auf 3 gerade.
Auf 3, also man hat 5 Roter, ja, und theoretisch es profitiert ja auch von Soul Charge, weil alles, was es macht, ist, es legt Monster hin und dann legt es im Friedhof. Und dann hast du halt immer die Samurai-Falle gehabt, die du aber jetzt eigentlich nicht mehr brauchst, weil du eigentlich durch Soul Charge das Gleiche sofort machen kannst, ohne dass der Gegner ein Out drauf haben kann.
Und es kann relativ easy ein Goyo Guardian machen.
Oh ja. Und es kann sehr viele degenerative Karten spielen.
Ja. Ich glaube aber auch, dass das Deck daran scheitert, dass es gegen große Monster, die Mermaid und Lightsworn zu Mask rausspammen kann, nicht so viele Outs hat.
Oder der Gegner spielt einfach eine Hand aus und ja, dein Board stirbt.
Ja gut, gegen Hand hat sie ja diese eine Superfalle, dieses Magatama Kagutsuchi oder wie das heißt.
Okay, ja, theoretisch, wenn man diese Karte spielt, dann hat er diese Karte.
Ja, inzwischen würde ich die Karte spielen, weil die Karte inzwischen Exiton, Black Rose und Hände tötet. Und TT und die gute Mirror Force. Ja, ist auch wieder auf 3 gegangen, ist was sehr wichtig ist.
Ja, also Priest und Mirror Force ist auf 3.
Ja, ich mag Priest.
Ich wusste nicht, wieso sie auf 2 gegangen sind, aber nachdem jetzt man Spiegelkraft ist eigentlich eine super Karte, aber es gibt derzeit halt schon so viele Karten, die davon profitieren, dass sie zerstört werden oder sich nicht zerstören lassen können, dass Spiegelkraft schon wieder viel schlechter ist wie ein Prissen, was halt einfach völlig wurscht, was du hast, ich entferne.
Ich glaube, das war noch ein Überbleibsel von dieser Bandlist, wo sie Heavy Storm wieder gebannt haben, wo sie aus Panik davor, dass alle jetzt so wahnsinnig viel Backrow spielen, weil es keinen Storm mehr gibt, irgendwie alle guten Fallen runtergesetzt haben. wo sie irgendwie Soul Rain auf 1 gesetzt haben, TT wieder auf 1, Mirrorforce auf 2, Prison auf 2, WTH wieder auf 1 und so. Das war doch diese eine Liste, wo auch Compulsory das erste Mal auf 1 gegangen ist, glaube ich.
Ja, diese aber...
Rundumschlagliste nach dem Dragon-Format.
Aber unter Anführungszeichen ist es ja dann auch so gekommen, dass plötzlich jeder 4 Set hatte.
Ja, jedes aber... Deck. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin übrigens einer der Vertreter, der sagt, dass Sturm für immer verbannt bleiben soll. Ich mag die Karte nicht.
Ja, das Sturm verhindert halt, dass die Leute mit 4-Set Go anfangen. In GG zum Beispiel. Weil die einfach immer mit Storm rechnen müssen.
Mit Storm kommt halt dann immer der Gamer hinzu. Hat er die Starlight rot oder hat er sie nicht? Ja,
ja gut, das wird aber ja nicht immer gespielt. Im Gegensatz zum Storm. Aber wenn man dann reinrennt, dann ist man traurig.
Ja. Starlight Road ist eine sehr, sehr gute Karte.
Ja. Wenn Heavy Storm erlaubt ist. Ja.
Ja. Oder wenn Judgment Dragon reinrennt.
Ja, okay, genau. Aber wer in dem Format die Starlight Road hat, auf den NGD, der hat sie verdient. Ja, weil ja. Das ist echt einfach keiner damit. Ja. Also kann mir keiner erzählen, dass man mit Starlight Road derzeit rechnet.
Nein. Aber cool wäre sie. Ich würde jeden Eis kaufen, der mit Starlight auf dem JD im Premier Event aktiviert.
Ansonsten eine große Veränderung noch, beziehungsweise klein, weil Formula Synchron ist jetzt nicht so ein großes Monster, ist auf 2 limitiert, was alle Level 1 Tuner plötzlich viel stärker macht und allgemein so Tokens wie Scapegoat oder Dandelion, also irgendwelche Tokenkarten auch wieder besser macht. Glaubt ihr, dass jetzt irgendwie eine starke Auswirkung auf Hyperlebarian in Extra-Decks und so und allgemein?
Also im Moment glaube ich noch nicht, aber weil im Moment die ganzen Decks, die den wirklich effektiv machen können, nicht so gut sind. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir den Shooting Quasar Dragon kriegen, der ist ja glaube ich angekündigt für einen Reprint in Tints, dass wir dann wieder viele Decks sehen, die auch Formula viel spielen. Weil sowohl Laval als auch Volkian als auch diese ganzen Plant-Versionen, die Shooting Quasar halbwegs effektiv rauskriegen, eben auch immer Formula-Synchrons zwischen reinschmeißen. Und dann wird er auf 2 sich auch zu zweifach im Extra-Deck landen.
Ja, ich denke mal, der wird auch jetzt nicht viel verändern. Es gibt jetzt gerade keine Decks, die jetzt schnell oder oft effektiv Formula-Synchron rausholen. Und generell, ich weiß nicht, ob die Leute dann 2 spielen würden, wenn dann so ein Deck kommt, weil es sind jetzt mittlerweile schon sehr viele Synchro-Monster draußen und Exceeds muss man eigentlich auch immer spielen und ist halt auf diese 15 Karten beschränkt. Und ob man da Platz für 2 Formula-Synchrons hat, ich weiß nicht.
Ja, der Platz ist sehr eng.
Ja.
Super eng, ja. Es ist, also eigentlich verändert die Liste an dem Metagame derzeit recht wenig, weil es kommt kein Deck weg und es kommt auch eigentlich kein Deck dazu.
Ja. Finde ich auch. Ich denke, Konami wird versuchen, das Metagame wieder über neuen Karten zu regulieren, die sie rausbringen. Ich habe schon endlos viele Leute, Shadol sehr gut sein soll und dann noch ein anderer Archetyp, der neu dazukommt, soll auch mega stark sein. Aber den Namen habe ich gerade nicht im Kopf. Und
die das Stellar Knight.
Ja, Stellar Knight, genau. Dass irgendwie neue, noch brokenere Archetypes rausgebracht haben, die dann die alten in gewisser Weise redundant gemacht haben und dass sie dann durch die Liste gar nichts mehr dran machen mussten.
Ja, es wird dann, also ich werde mir die Karten dann nochmal durchlesen, wenn sie kommen. Ich bin immer so ein fauler Mensch, der immer die Karten in der Hand haben will und dann testet er sie, anstatt dass er davor hergeht und sie auf irgendwelchen Plattformen online testet, bevor ja, sie überhaupt da sind.
Mache ich meistens auch, und vor allem auch, weil einfach die Sneak Previews so viel schöner sind, wenn du die Karten noch nie gesehen hast. Dann macht einfach jedes Booster, das du aufmachst, Spaß, weil neue Karten drin sind.
Ja, und das Gute ist, du musst wirklich jede Karte durchlesen, um zu gewinnen, ne?
Ja.
Also du lernst einfach die Karten, alle Karten fast in einem Set kennen, dadurch, dass du auf einer Sneak spielst.
Ja.
Ja, also generell die Sneaks in letzter Zeit, die finde ich jetzt nicht so doll, weil ich glaube, jetzt bei Primal Origin, das war einfach nur stumpfes Beatdown, weil die Spells und Traps einfach gar nichts gebracht haben. Und deshalb geht es eigentlich mit dem Durchlesen, finde ich. Also ich bin persönlich einer, der guckt immer vorher alles durch und sich immer darauf freut, dass irgendeine Karte draußen ist, die alte Decks unterstützt zum Beispiel.
Dann, ich glaube, eine abschließende Frage habe ich noch, beziehungsweise es kommt ja jetzt dann bald, dass wir der Startspieler Nummer 5 Karten hat und in seiner Trophäe, also seine Trophäe überspringt.
Ja, schade.
Würdet ihr dann anfangen, wenn ihr das Auswürfen gewinnt?
Ausgesprochen selten.
Also das würde, denke ich, sehr von der Deckwahl abhängen. Aber ich denke mal, als ich würde lieber nicht anfangen, weil die eine Karte schon viel verändern kann.
Ja, also mit Infernity oder Gear könnte ich mir vorstellen, dass man anfängt, weil man sagt einfach, ja, Risiko, ich habe mit 5 Karten meine Combo.
Genau.
Oder man sagt halt, ja, durch den Armor, beziehungsweise alles, was ich setten kann, kriege ich diese eine Karte sowieso schon wieder im nächsten Zug herein. Aber, weil bei Gierge ist ja das Problem, dass wenn der Gegner beginnt und du hast mit Gierge deinen Armor, dann verlierst du den kompletten ersten Zug, weil alles, was du tun willst, ist den Armor setten großer und der Gegner hat eigentlich einen Gratiszug gehabt, bevor du eigentlich irgendwas machen kannst. Mhm. Weil du erst in dem Zug, wo du deinen Armor flippst, eigentlich irgendwie viel, ja, irgendwas beschwören oder so kannst.
Ich denke auch, das hängt sehr vom Deck ab, was man spielt. Wenn man jetzt zum Beispiel Lightstone nimmt, dann hängt das sowas von der Starthand ab, ob man anfangen möchte oder nicht mit einer Karte weniger. Wenn ich jetzt so eine Hand habe, in der ich irgendwie einen Charge to Light Brigade und Lumina Move sicher durchbringen kann, wenn ich anfange und da praktisch nur durch Handtraps behindert werden kann, dann möchte ich natürlich auch, wenn ich nur 5 Handkarten habe, damit ich sowas habe, anfangen, weil ich dann nicht von gegnerischer Backrow dran gesteuert werde und dann das Plus, das dadurch in der Endphase generiert wird, so groß ist, dass es egal ist, ob ich eine Karte mehr oder weniger habe. Wenn ich allerdings eine schlechte Starthand habe und damit anfange und dann noch eine Karte weniger habe, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich an meiner schlechten Starthand verliere, nochmal gestiegen, dadurch, dass ich eine Karte weniger habe, weil ich nicht nur einen Zug, sondern 2 verliere. Weil ich normalerweise mit einer schlechten Hand praktisch einen Zug verliere, bis ich hoffe, wieder was zu ziehen, um die Hand besser zu machen. Und wenn ich dann nur mit 5 Handkarten anfange und dann die 6. auch schlechte Karte im Prinzip dann ziehe, dann habe ich einen Zug mehr verloren sogar. Und dann habe ich praktisch angefangen und mit -1 und einem Zug weniger angefangen.
Ich glaube, es ist sowieso schwer, weil wir uns jetzt eigentlich auch mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, dass du 50% der Games jetzt mit 5 Karten anfangen wirst, weil der Gegner einfach das Auswürfeln gewinnt und sagt, passt, du fang an, ja? Mhm. Und ich weiß nicht, ob dann vielleicht gewisse Decks weniger Power reinbauen, weil sie einfach dadurch, dass man jetzt mit 5 Karten in ungefähr 50% der Spiele startet, dass man da halt schauen muss, dass man Death Throes vermeidet und dadurch jetzt weniger Powerkarten spielen kann, weil dort, also eine Karte ist sehr viel in Yu-Gi-Oh! Erst recht auf Starthänden oder Combo-basierenden Decks. Also im Mermail, wenn du da ein Monster zu wenig hast für deine Megalo, dann geht sich das halt alles genau nicht aus. Und ja.
Ich denke auch, da wird sich wahrscheinlich über die Zeit einiges tun. Es wird auch bestimmt interessant zu beobachten, wie das jetzt am Anfang im TCG so angenommen wird, praktisch wie sich die Decks erstmal wahrscheinlich wenig ändern und dann nach den ersten paar Turnieren sich das da langsam in die Richtung verschiebt. Ich denke, da wird auch bei der ersten YCS in dem Format, ich glaube, das ist die in Madrid, gut zu sehen sein, welche Leute dann intensiv in ihren Locals und mit ihren Freunden viel getestet haben und sich da schon ein bisschen drauf eingestellt haben und welche Leute gesagt haben, zack, National Season ist vorbei, jetzt ist erstmal Sommerpause und eine Woche vor Madrid fange ich wieder an. Die werden dann natürlich wahrscheinlich schlechter damit umgehen und diese neue Regel noch nicht so gut anwenden können, beziehungsweise noch nicht so gut sich drauf eingestellt haben.
Ja, aber sollte Madrid nicht eine Sealed YCS sein?
Das ist nicht immer. Ich habe gar nichts gehört.
Nee, ist es nicht immer die erste die erste in der Saison?
Ach so, ja, also Brüssel war eine, aber war das davor?
Sheffield war das, glaube ich, die erste.
Aber war Sheffield auch um die Zeit oder war Sheffield wann anders? Ich weiß es gar nicht. Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Das fände ich natürlich super cool, weil Sealed sowieso toll ist.
Genau.
Claudio, ja. Weißt du da was?
Wenn ich es wüsste, dann würde ich es gleich sagen. Also es ist noch nicht fix, wo die Sealed stattfinden wird und wie das Sealed-Format dann ausschauen kann, weil es kann auch sein, dass bei der nächsten Sealed YSS zum Beispiel in den Tops Draft gespielt wird. Also das wird zwar schon in Amerika gemacht, aber also Amerika hat immer so constructed bis in die, glaube ich, Top 16 oder Top 8.
Top 16,
und ab Top 16 wird dann gedraftet, was eigentlich eines der schwersten Formate ist, weil man oder halt, also es ist sicher auch Glück dabei, was man aufmacht, ja, weil wenn der eine halt die Bombe aufmacht und du machst halt nicht die Bombe auf, dann hat er halt die Bombe in seinem Deck, ja. Aber im Prinzip, Draften ist sehr skillful, also ja. Skill-lastig. Aber mal schauen. also ich weiß nicht, wann sie ist. Logisch wäre es, dass sie immer jedes Jahr gleich ist, ja, aber.
Ja, Konami hat ja auch so ein bisschen Rhythmus reingebracht, auch dass die französischen YCS immer im April sind und so.
Weil es kommen ja drei YCSs dieses Jahr noch. Das ist.
Genau. Ja. Eine wurde ja noch nicht angekündigt. Eine, ja.
Weiß man noch nicht.
Das ist die Chance, dass es. Also ich glaube, sie wird erst später kommen, weil sonst. Also für die Sealed YCSs werden meistens immer früh angekündigt mit den Sets und so. Weil immer meistens ein Battle Pack rauskommt für die Sealed YCS jedes Jahr.
Ich, meiner Meinung nach bleibt eh nur noch ein Wochenende oder vielleicht zwei für diese letzte YCS übrig, weil die müsste ja vom Ankündigungszeitraum her nach der letzten angekündigten sein und die ist, wenn ich mich recht erinnere, so um den 20. November rum, die in Mailand. Und dann kann sie eigentlich nur kurz vor Weihnachten, also so eine Woche oder zwei Wochen vor Weihnachten noch liegen. Sonst ist das Jahr ja wieder vorbei und über die Feiertage werden sie das machen. Hinter Mailand können sie eigentlich auch nicht machen. Das heißt, also ich schätze mal so ab dem 15. Dezember kann man damit rechnen. 10. bis 20. Dezember der Zeitraum.
Ja, es wird sicher lustig. Ich werde sicher teilnehmen, falls es die Uni zulässt. Ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eh sicher schon über eine Stunde geredet, also sind natürlich wieder schon viel zu lang unterwegs. Aber dafür haben wir auch über die Bandis geredet. Habt ihr noch irgendwelche letzte Worte? Möchtet ihr noch irgendwas über das Event sagen?
Ich fand das Event super. Und die Stadt und die Location. Nur das Hotel nächstes Mal bitte ein bisschen näher drin. Sonst war alles perfekt.
Ja, ich fand die Location auch super gewählt. Ist eine tolle Stadt und war auch ein super Event.
Ja, klar. Also, ich kann nur sagen, ich war auch Vize-Europameister in Amsterdam. Es ist sehr schön, in Amsterdam zu gewinnen oder erfolgreich zu sein. Also, macht echt Spaß in der Stadt. Ansonsten möchte sie noch jemanden grüßen, irgendwelche Botschaften rausschicken ins Internet.
Ja, Grüße an alle aus München, Freiburg, Dortmund und an Team Kanime.
Also ja, zwei Leute.
Bei mir halt auch Grüße an die ganzen Frankfurter Leute aus dem JK und an die United Pro Gamers.
Okay, ich grüße dann halt noch alle Leute, die natürlich zuhören und ich fordere jeden dazu auf, dass er natürlich den Eugen die Daumen drückt auf der Weltmeisterschaft, weil wir wollen ja einen deutschen Weltmeister haben, weil dann könnte ich ihn ja wieder interviewen. Es ist ja nicht so.
Ja. Dieses Jahr kann Deutschland zwei WM-Titel holen.
Ja, den Junior-Titel auch, oder?
Nee, Fußball-WM meinte.
Ah, so.
Ja, dann sogar drei.
Ja. Stimmt, ja.
Dieses Jahr kann Deutschland einfach alles gewinnen, wenn sie trainieren, ja.
Genau. Testen.
Daumen drücken. Und ein wenig Glück gehört natürlich auch dazu.
Ja, bei so einem Event muss immer alles stimmen.
Na alles gut. Zusammen. Dann verabschieden wir uns damit und danke, dass ihr da wart.
Gerne. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Flying kite in the breeze, just